Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast Friederike Lemme. Hallo Frau Lemme.
Hallo Herr Owen.
So, Sie sind ja unsere Stammanwältin. Ja, und ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Wir wollten über eine Sache reden, die für viele interessant ist, hoffe ich. Und die sagen wir mal, ich so im Laufe der Jahre gelernt habe, immer wieder so häppchenweise, hoffe auch richtig, aber viele vielleicht, wenn sie anfangen, gar nicht kennen, nämlich die Frage, da, was mache ich überhaupt für eine Rechtsform, was ist mit, wenn ich was kaufe, wie sieht da meine Gewährleistung aus? Viele sind ja dann überrascht zu lernen, dass sie keine normalen Konsumenten mehr im klassischen Sinne sind, sondern von Unternehmen möglicherweise als Gewerbekunden, als Kaufleute wahrgenommen werden. Und wenn man jetzt das nicht gelernt hat, dann weiß man gar nicht, was ist ein Kaufmann oder?
Genau.
Ja. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also fange ich mal an. Der Kaufmann ist jetzt nicht gemeint der Einzelhändler, der früher der Krämer, wo man jemand so einen Laden hat, hat man immer gesagt, ich gehe zum Kaufmannsladen. Und das ist auch ein Kaufmann, ja, ein Handelskaufmann, aber den meinen wir nicht, sondern überraschenderweise sind ganz viele Leute Kaufleute, ohne es zu wissen. Und wo ist denn da die Grenze? Also wenn jetzt das einer hört, sagt er, okay, wann bin ich denn ein Kaufmann und wann gilt denn das alles für mich? Was ist denn jetzt sozusagen die zumindest legale oder juristische Struktur davon?
Also der Otto-Normalverbraucher ist eben ein Verbraucher. Und wenn ich mich selbstständig mache, dann kommt es darauf an, in welcher Kategorie ich mich selbstständig mache. Da gibt's die Freiberufler, typischerweise Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater. Die fallen grundsätzlich nicht darunter. Und wenn ich mich mit allem anderen selbstständig mache, dann bin ich erstmal ein Gewerbetreibender.
Okay.
Und ich kann mich als normaler Gewerbetreibender ins Handelsregister eintragen lassen.
Ja.
Dann durch diese Eintragung ins Handelsregister werde ich zum Kaufmann und habe bestimmte Pflichten im Rechtsverkehr zu beachten. Oder ich werde durch den Umfang meines Gewerbes automatisch zum Kaufmann, unabhängig davon, ob ich mich ins Handelsregister eintragen lasse oder nicht.
So, und jetzt mal meine Frage. Also erstmal, ich weiß das, aber viele vielleicht auch überraschend. Also da kommen eine ganze Menge Pflichten plötzlich auf einen zu. Und dass, wenn man sich einträgt, ist das ja irgendwie nachvollziehbar. Ich lasse mich jetzt eintragen im Handelsregister und bin jetzt legal sozusagen als Kaufmann eingetragen.
Mhm.
Wenn ich jetzt aber durch diesen Umfang da reinwachse, also ich fange mal irgendwann an und plötzlich erreicht mein Geschäft einen Umfang, der mich sozusagen zum Vollkaufmann macht. Was ist denn das für ein Umfang? 1.000 Euro Umsatz, 10.000, 1 Million? Das kommt drauf an, ist sicherlich. Radio Eri war eine Antwort, ja.
Also im Gesetz gibt es eine Grenze, die spricht von 500.000 Jahresumsatz oder 50.000 Euro Gewinn. Die ist aber nicht direkt festgeschrieben für die Definition, bin ich nun Kaufmann oder nicht.
Okay.
Die wird nur herangezogen, um das zu beurteilen. Und ansonsten hat die Rechtsprechung auch so Kriterien aufgestellt wie 10 Mitarbeiter oder 250.000 Umsatz.
Ja.
Also es richtet sich mehr nach der Größe des Gewerbebetriebs und dem Umsatz. Das klassische Beispiel, wo man unter Umständen trotz der hohen Umsatzgrenze sagen kann, dass ich kein Kaufmann bin, ist, wenn ich zum Beispiel eine Galerie betreibe und 3 Kunstwerke im Jahr für 3 Millionen verscherble, dann habe ich vielleicht eine Umsatzgrenze,
ja,
die dementsprechend hoch ist, sodass ich Kaufmann sein könnte. Aber das ganze Geschäft ist nicht derart ausgelegt, dass es eben ein wirkliches Handelsgewerbe im klassischen Sinne ist.
Okay. So, und jetzt merkt man schon, die viele dieser gesetzlichen Definitionen kommen ja noch aus einer Zeit, wo die Leute echten Handel betrieben haben, also Lagerhäuser hatten und irgendwelche Kohlen, Kartoffeln, Steine, Zement, was weiß ich, gehandelt haben und später dann Güter des täglichen Gebrauchs, ja. Daher wahrscheinlich auch der Kaufmannsladen, so benannt, eben Dinge, die ein Kaufmann hin und her bewegt. Und jetzt gibt's ein paar Pflichten, die ich plötzlich erfüllen muss. Also macht's denn überhaupt Sinn, sich überhaupt freiwillig in diese Rolle da einzutragen? Also fange ich mal damit an, weil wenn es geht, ich kann mich eintragen, habe aber daraufhin Pflichten, die wir noch nicht kennen, aber gleich kennen werden. Macht das überhaupt Sinn, das zu tun? Oder?
Also es macht insofern Sinn, als dass denn der Rechtsverkehr merkt, okay, er hat sich freiwillig diesen besonderen Pflichten unterworfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Einzelkaufmann, also einzelner Gewerbetreibender bin und eigentlich vom Geschäftsumfang noch kein Kaufmann wäre, mich aber sozusagen freiwillig diesen besonderen Rechten und Pflichten unterwerfe, dass ich denn dem Rechtsverkehr und meinen Geschäftspartnern auch signalisiere, okay, hier ist eine bestimmte Vertrauenswürdigkeit dahinter, auf den kann ich mich verlassen, der weiß, was er mit seinen Geschäften macht, der kennt seine Pflichten, da gelten die und die Handelsbräuche.
Okay, aber das heißt dann im Speziellen, derjenige trägt sich ein und muss zum Beispiel auf seinem Briefbogen dann schreiben, eingetragen im Handelsregister, bra bra bra, ja, sowas würde dann da draufstehen.
Also auf Geschäftsbriefen muss denn grundsätzlich als Pflichtangaben die Firma, das heißt der Name, des die ja. Rechtsform, das ja. heißt entweder wenn ich eingetragener Kaufmann bin, EK oder eben OHG, KG, GmbH, was auch immer, Name, Anschrift, bei welchem Handelsregister ich eingetragen bin, die Registernummer und der Name des Geschäftsführers.
Okay. So, also das wäre das eine, ich signalisiere sozusagen meine Professionalität und meine Ernsthaftigkeit im
Umgang. Und auch eine Glaubwürdigkeit im Geschäftsverkehr.
Und deswegen könnte es Sinn machen, sich da einzutragen. Genau. Jetzt wissen wir schon, ich muss diese Pflichtangaben machen, also im Nachlauf, in meiner E-Mail, im Nachlauf meines Briefbogens, auf den Rechnungen und so, ja. Ne? Mhm. Und welche Pflichten habe ich dann noch, wenn ich sozusagen Vollkaufmann bin? Entweder durch Geschäftsumfang oder durch die freiwillige Eintragung im Handelsregister.
Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass das HGB, also man unterwirft sich denn den Pflichten des HGB, das ist Handelsrecht, das ist das spezielle Privatrecht der Kaufleute. Man kann es sich so vorstellen, wenn ich ganz normaler Verbraucher bin, dann genieße ich im normalen Geschäftsverkehr beim Einkaufen einen besonders hohen Schutz durch Widerrufsrechte und diese ganzen Verbraucherschutz.
Ja, gehen wir mal drauf ein, weil das ist ja spannend. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein normales Produkt kaufe, dann als normaler Konsument, Privatperson und ich kaufe jetzt was, dann habe ich in vielen Fällen die Möglichkeit, das zum Beispiel ohne Angabe von Gründen zurückzuschicken.
Richtig, genau. So ein Widerrufsrecht im Fernabsatzrecht. Da gibt's, man ist als Verbraucher einem bestimmten Schutzniveau unterstellt. Mhm. Wenn ich jetzt kein Verbraucher bin und auch kein Kaufmann, dann gelten für mich die ganz normalen Vorschriften des BGB. Das heißt, ohne Angabe von Gründen kann ich nicht einfach umtauschen oder zurückgeben. Aber wenn ich einen Mangel feststelle, kann ich die Ware zurückgeben und umtauschen und habe ein Rücktrittsrecht. Wenn ich Kaufmann bin, dann trifft mich zum Beispiel die Pflicht, die Ware, die ich erhalten habe, unverzüglich zu untersuchen und Mängel unverzüglich zu rügen. Ansonsten fällt im Nachhinein mein Rücktrittsrecht weg. Das heißt, der Schutz, dem ich mich im Geschäftsverkehr unterwerfe, dieses Schutzniveau sinkt. Es ist also ein Spezialprivatrecht für Kaufleute.
Ja.
Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, das ist eigentlich der Klassiker, dass Schweigen im Rechtsverkehr grundsätzlich nicht als Willenserklärung gilt. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt ein Angebot mache, wollen Sie ein Auto kaufen und Sie reagieren nicht darauf, dann ist der Kaufvertrag nicht zustande gekommen. Unter Kaufleuten kann Schweigen auch als Willenserklärung gelten. Wenn wir jetzt uns darüber unterhalten, Sie sagen, Mensch, Frau Lemme, Sie haben ein schönes Auto, machen Sie mal ein Angebot und ich mache Ihnen ein Angebot und Sie sagen nichts darauf, dann ist der Kaufvertrag zu den Konditionen dieses Angebots zustande gekommen.
Das sind ja ganz spannende Sachen. Das sind ja ganz neue Geschäftsmodelle, die sich hier für mich erschließen. Ich schicke jetzt an alle meine Kunden, die Vollkaufleute sind, Angebote. Und wenn die nicht reagieren und dem widersprechen, dann
nein, also man muss
Bestätigung? Reicht das?
Nein, also man muss vorher schon darüber verhandelt haben. Einfach so Angebote in alle Welt schicken.
Das hilft nicht. Das aber trotzdem nicht. Ist es ja was man vielleicht sich so gar nicht vorstellen kann. Mhm. Dass in dem Fall die Nicht-Widerrede oder Nicht-Einspruch möglicherweise den Kaufvertrag zustande kommen lässt.
Richtig.
Oder am Telefon ist sicherlich so ein Ding, was den Fernabsatz, den Privatkunden schützt. Ich bin mir nicht sicher, ob das für einen Vollkaufmann gilt.
Nee, genau. Also ein Widerrufsrecht habe ich dann definitiv nicht mehr. Selbst wenn ich am Telefon oder im Internet irgendwas bestelle, dann kann ich nicht sagen, nach zwei Wochen gefällt mir nicht mehr, gebe ich zurück. Mhm.
Also ich habe nur die üblichen Dinge, Wandung
genau.
und Mängelbeseitigung und so nach mehreren Anläufen. Und wenn das dann nicht passiert ist, dann kann ich es vielleicht, wenn es dann nicht taugt.
Richtig, aber ich muss die Ware eben auch unverzüglich untersuchen. Also ich kann die nicht erst eine halbe ein halbes Jahr bei mir rumliegen lassen und dann nach einem halben Jahr feststellen, boah, eigentlich ist das Teil kaputt, ich gebe es zurück. Also unter Kaufleuten gilt, dass ich denn tatsächlich bei Erhalt der Ware gucken muss und testen muss.
Ob die richtig funktioniert.
Richtig.
Und das ist eben der Grund, warum größere Firmen eben eine Wareneingangskontrolle machen und die Pakete oder Paletten, die angeliefert werden, eben von den Mitarbeitern geprüft werden und abgesegnet werden. So, die sind in Ordnung, um eben diesen, sagen wir jetzt mal, diesen Rücksenderecht aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das ist jetzt der eine Teil, also dass ich als Vollkaufmann mich den Rechten des HGBs, des Handelsgesetzbuches, unterwerfe. Und die zweite Frage ist ja die, haben ja viele und sagen dann, naja, dann ist das ja so doof, zum Beispiel mit der Haftung, ja, dann hafte ich ja mit meinem gesamten Privatvermögen und jetzt habe ich eine ganz tolle Idee, ich mache jetzt eine GmbH.
Ja,
und,
genau.
Und ich bin dann ein Geschäftsführer, also ein Mann GmbH, ja, mache ich ganz alleine. Oder da noch eine Person dazu oder zwei. Aber ich habe eine GmbH, mache meine Mindesteinlage und dann bin ich ja sozusagen aus allem raus, ja, und habe ja keine Probleme mehr. Wo ist denn da der Haken?
Der Haken ist dabei der, dass wenn ich denke, okay, ich will mich der Haftung entziehen, und mache deswegen eine GmbH und dann bin ich aus allem raus, es auch die Möglichkeit gibt, dass ich als Geschäftsführer, gerade in so einer Ein-Mann-GmbH, wo man Gesellschafter Geschäftsführer ist, dass ich auch als Geschäftsführer unter Umständen für gewisse Verbindlichkeiten hafte.
Okay.
Und der Klassiker ist wahrscheinlich, okay, ich mache mich selbstständig, ich will nicht haften, ich mache eine GmbH, schade, ich brauche noch einen Kredit, ich gehe zur Bank. Mhm. Den kriege ich in der Regel nicht, ohne eine selbstschuldnerische Bürgschaft zu unterschreiben. Mhm. Und mit dieser selbstschuldnerischen Bürgschaft bin ich schon wieder in der vollen Haftung für diesen Kredit drin.
Und warum macht es dann überhaupt Sinn, eine GmbH zu machen? Also für viele, ich meine, wenn ich jetzt riesige Mengen bewege von Ware, dann wird das ja alles noch nachvollziehbar sein. Und wir werden ja heute nicht über alle Rechtsformen reden, Kommanditgesellschaften und vollhaftender Gesellschafter und weiß der Kuckuck, Komplementär und Kommandist und was wir da alles haben. Also da gibt es sicherlich eine Möglichkeit, sich, vielleicht besprechen wir das auch mal, aber jetzt vom Thema her, macht es denn überhaupt Sinn, diese Rechtsform dann zu wählen? Das zeigt die den Leuten an, ja, ich bin auch da, es ist ja eine Professionalität, andererseits ist die auch relativ teuer. Also ich weiß, dass die Steuerberater natürlich einen anderen Abschluss machen müssen, als wenn ich eine Einnahmeüberschussrechnung mache. Es gibt auch ein paar Fragen in der Zufluss von Geld. Mhm. Bei Rechnungslegung muss ich die Umsatzsteuer verrechnen sofort, auch wenn ich das Geld noch gar nicht habe. Als GmbH bin ich ja sofort bei Rechnungslegung für den gegenüber dem Staat Differenzbetrag von Vorsteuer sozusagen oder Umsatzsteuer in dem Fall pflichtend, verbindlich muss ich die bezahlen, ob das Geld noch nicht da ist. Also das sind ja alles Unterschiede, ja, man muss Jahresabgrenzung machen und so. Also es wird ja doch schon ein bisschen komplizierter. Bilanz, muss meine Zahlen offenlegen. Also wir haben ja ganz viele Faktoren, die man dann beachten muss. Gibt es denn Gründe jetzt aus Ihrer Sicht als Juristin zu sagen, das macht Sinn, das überhaupt heute in der Form zu nutzen, weil das ja ganz viele Leute machen, wo ich manchmal auch mich frage, ob die...
Aus rechtlicher Sicht macht es eigentlich eher Sinn ab einer bestimmten Unternehmensgröße. Wenn ich beispielsweise, weiß ich nicht, 10 Mitarbeiter habe, dann kann es sinnvoll sein. Aber wenn ich so als Ein-Mann-Betrieb unterwegs bin, dann macht es keinen Sinn. Wie Sie schon sagten, ich habe die zusätzlichen Pflichten der Bilanzierung, der Steuerberater kostet mehr. Ich muss die Einlage bringen, die Anmeldung beim Handelsregister, den Notar muss ich bezahlen. Es verursacht mir Kosten und im Zweifelsfall hafte ich auch als Geschäftsführer. Zumal, wenn ich als Ein-Mann-GmbH unterwegs bin, gibt es noch sowas wie Schuldanerkenntnis und Schuldbeitritt. Also, dass man da besteht schon die Gefahr, dass man schnell in die persönliche Haftung kommt. Mhm. Das heißt, im Zweifelsfall habe ich da eigentlich mehr den größeren Aufwand und die höheren Kosten. Aber den von mir erhofften Nutzen, dass ich wirklich aus der Haftung raus bin, der wird selten eintreten. Also wenn man nicht wirklich jetzt sein Geschäft vor die Wand fährt, also ich sehe da wirklich erst ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl tatsächlich einen wirtschaftlichen Nutzen. in der Gründung einer GmbH.
Und der zweite Punkt gibt's auch, wissen auch viele Leute nicht, man will ja darüber nicht nachdenken, aber was passiert, wenn es eben nicht funktioniert? Als Geschäftsführer einer GmbH kann ich ganz schnell wegen Konkursverschleppung und ähnlichen Problemen rankommen. Hauptsächlich meistens dann, wenn die Sozialbeiträge nicht bezahlt worden sind, weil man eben dachte, oh je, ich krieg's nicht hin und jetzt spare ich mir für den Monat, ich leihe mir das Geld sozusagen von der Krankenkasse für einen Moment, ja, und dann kriege ich es irgendwie nicht mehr gewuppt. Und,
also das sollte man auf keinen Fall machen.
Ich weiß, also ja. Ich berate auch jedem, also das ist sozusagen, es gibt eigentlich nur zwei ganz richtig schlimme Themen, wenn man wirtschaftliche Probleme mit seinem Unternehmen hat. Das eine sind die Sozialversicherungsbeiträge und natürlich die restlichen Steuern. Das sind die beiden wirklich von allen mit Abstand unangenehmsten, sag jetzt mal, Partner im Ring, wenn man jetzt ein Problem hat, weil die dürfen nämlich alles, von Kontofändung bis was auch immer, bis Verhaftung und also die können alles durchsetzen, was eben in der Staatsmacht logischerweise irgendwie begründet liegt. Und während normaler Schuldner gegenüber seinem normalen Gläubiger durchaus auch manchmal an der einen oder anderen Stelle Verhandlungsbereitschaft finden kann, findet er das bei denen im Normalfall nicht. Also deswegen, man kann natürlich auch mit dem Finanzamt reden, wenn es jetzt um Vorauszahlung geht und sagen, sorry, da wir haben gerade da eine Delle im Geschäft, können wir da mal was machen? Ja, aber letztendlich, das sind so ein paar Punkte. Und wenn ich als GmbH-Geschäftsführer tätig bin, ist dann natürlich auch der Durchgriff bezogen vom Strafrecht oder Konkursrecht oder wo auch immer das herkommt, natürlich sehr viel härter.
Ja, Insolvenzverschleppung ist ein Straftatbestand. Die Fristen sind relativ kurz. Ich glaube, die liegen bei 3 Wochen. Und selbst wenn ich als Geschäftsführer einer GmbH merke, es läuft nicht gut oder ich merke es nicht, aber ich hätte es merken müssen. Ja. Ich habe ja auch die Pflicht, alles für die Gesellschaft zu tun und die Belange der Gesellschaft an die erste Stelle zu stellen. Diese ordnungsgemäße und ordentliche Geschäftsführung. Und entweder ich merk's oder ich hätte es merken müssen, aber merk's nicht, dass ich eigentlich jetzt schon
pleite bin.
Die Gesellschaft abwickeln müsste, dann kann es passieren, dass ich unter Umständen für alle in der Zwischenzeit aufgetretenen Verbindlichkeiten persönlich als Geschäftsführer hafte.
Was dann genauso ist, als wäre ich als Einzelperson, Einzelkaufmann tätig, nur dass eben meine Flexibilität als GmbH sehr viel geringer in diesen Teilen zumindest ist. Hat natürlich auch Vorteile in der GmbH, das ist ja eine juristische Person und kann man das sozusagen separieren von sich selbst und kann man auch verkaufen besser und so, ist alles klar. Aber es hat eben auch Folgen, die viele Leute vielleicht am Anfang auch nicht sehen, weil sie denken, die halten sich nur fest an mit beschränkter Haftung in der Hoffnung, das würde den Durchgriff ihrer Gläubiger irgendwie verringern. Im Normalfall, wenn der Gläubiger Verstand hat, dann sorgt er schon dafür, dass er dann sein Geld kommt, wie eben zum Beispiel die Bank oder die öffentliche Hand, die dann eben Geld von mir zu bekommen hat.
Richtig, vor allen Dingen, wenn ich irgendwas verschluse und deswegen irgendwelche Ansprüche gegen die Gesellschaft entstehen und die Gesellschaft tatsächlich in diese Insolvenz geht, dann kann es durchaus sein, dass der Insolvenzverwalter mich als Geschäftsführer denn persönlich in Anspruch nimmt für irgendwas, was ich hätte wissen müssen, aber doch nicht wusste, weil ich mich eben nicht ordnungsgemäß um alle Belange gekümmert habe. Also es ist ein sehr komplexes Feld und da ist man sehr schnell drin, ja.
So, und jetzt mal einen positiven Ausblick, vielleicht, weil dann manche Leute gar nicht wissen, dieses Thema, was muss überhaupt auf diese ganzen Dokumente drauf, wenn ich mich ja sozusagen Gewerbetreibender, was muss ich da alles raufschreiben? Wir hatten ja schon mal diese Thematik, also es gibt's ja bei E-Mails und an allen Ecken und Enden muss man da plötzlich irgendwas raufschreiben. Viele Leute wissen gar nicht, was muss ich denn raufschreiben, wenn ich eine Rechnung zum Beispiel schreibe, ja, als Beispiel.
Also bei Rechnung unterscheidet man ja, ob man eine sogenannte Kleinstbetragsrechnung in Höhe von höchstens 150 Euro hat oder die normale Rechnung, die ab 150 Euro und einem Cent sozusagen gilt. Und da muss ich verschiedene Angaben machen. Bei den Kleinstbetragsrechnungen muss auf alle Fälle mein Name und meine Anschrift, der Artikel, der Steuersatz, das Rechnungsdatum, das muss also rauf. Bei den größeren Rechnungen, da muss zusätzlich noch Name und Anschrift des Rechnungsempfängers, der Leistungszeitraum, beziehungsweise das Datum der Leistung, der Steuerbetrag, der Steuersatz, das Rechnungsdatum, Steuernummer, fortlaufende Rechnungsnummer. Und wenn ich eine Steuerbefreiung habe, weil ich, weiß ich nicht, Lehrtätigkeiten erbringe, dann muss auch der Grund der Steuerbefreiung damit drauf.
Also eine ganze Menge Angaben, die meisten Leute vergessen am Anfang.
Es gibt aber auch ganz übersichtliche Listen im Internet und bei den Industrie- und Handelskammern, da kann man sich mal schlau machen. Da ist es alles tabellarisch aufgelistet, unter welchen Voraussetzungen ich was auf welche Rechnung aufschreiben muss.
Das bedeutet aber auch, dass derjenige, erstmal wissen muss, auch der Grund, warum wir die Sendung gemacht haben, zu sagen, also ich bin jetzt Gewerbetreibender, es gibt sowas wie ein HGB, vielleicht soll ich nochmal reingucken und ich habe plötzlich auch Rechnungen in korrekter Form auszustellen. Das Problem mit den Rechnungen ist, wenn die nämlich nicht korrekt ausgestellt sind, dann kann es Probleme geben mit dem Vorsteuerabzug beziehungsweise umgekehrt mit der Absetzbarkeit der Rechnung auf der anderen Seite, also der Rechnungsempfänger hat richtig, dann Schwierigkeiten, genau, diese Rechnung als Betriebsausgabe sozusagen zu verwenden, wenn dann da nicht alle Angaben stimmen und die müssen dann möglicherweise nachträglich dann gemacht werden oder werden überhaupt nicht anerkannt.
Deswegen sollte man umgekehrt auch darauf achten, wenn man selber Leistungen bezieht und dafür Rechnungen erhält, dass die eben alle Angaben enthalten, sonst kann man diese Ausgaben unter Umständen beim Finanzamt nicht absetzen, weil die Rechnung nicht anerkannt wird.
Weil die Rechnung nicht ordnungsgemäß ja ist. Also das sind die Freuden der Verquickung von Pflichtangaben und Steuerrecht, das sind ja schon alleine, das sind schon Dinge, die einen eine Menge beschäftigen können.
Ja.
Eine Menge Spaß machen. Gibt es denn noch in der Frage der Rechtsform noch irgendwas zu sagen, wo Sie sagen, Mensch, das ist noch ein ganz spannendes Thema, wo als letzten Hinweis vielleicht für die Hörer zu sagen, da sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, was Sinn macht?
Fällt mir spontan jetzt kurz noch ein, wenn ich, weil Sie vorhin ja sagten, wir wollen gar nicht über Kommanditgesellschaften reden, aber ganz interessant ist, weil wir über das Handelsregister gesprochen haben und wann ich mich ins Handelsregister eintragen lassen muss. Das Gleiche, was für Einzelkaufleute und normale Gewerbetreibende gilt, gilt auch für normale Personengesellschaften. Dass eine Personengesellschaft, wenn ich eine Personengesellschaft entsteht, wenn ich mit mehreren unterwegs bin und mein Geschäft einen bestimmten Umfang erreicht hat, den Umfang eines Handelsgewerbes und da gelten dann wieder die ähnlichen Kriterien und da ist eine Eintragung ins Handelsregister auch nicht zwingend erforderlich, hat bloß den deklaratorischen Effekt, dass man dann nach außen sieht, okay, da ist eine Gesellschaft. Sinnvoll ist es aber für Kommanditgesellschaften sich eintragen zu lassen, weil der Kommanditist ist ja derjenige, der eben nicht voll haftet, sondern nur in Höhe seiner Einlage. Und diese Haftungsbeschränkung gilt aber nur, wenn der Kommanditist mit der Höhe seiner Einlage auch ins Handelsregister eingetragen ist. Wenn ich jetzt also denke, ich mache eine Kommanditgesellschaft und hier habe ich einen Kommanditisten und der haftet nur in Höhe von 500 Euro und ich lasse es nicht ins Handelsregister eintragen, dann gilt das alles nicht. Weil das Handelsregister insofern diesen öffentlichen Glauben hat, dass alles, was da drinne steht, auch gilt. Und das Gleiche gilt, wenn ich jetzt eine OHG habe und ich lasse die nicht ins Handelsregister eintragen und nach außen geht irgendeiner hin und schließt in meinem Namen, ich kenne den gar nicht, und er schließt in meinem Namen irgendwelche Verträge ab und kauft für mich ein, dann muss ich es im Zweifelsfall gegen mich gelten lassen. Wohingegen, also es kann durchaus passieren, wohingegen, wenn ich mich ins Handelsregister eintragen lasse, da stehen ja alle Gesellschafter und die zur Geschäftsführung befugten Geschäftsführer eingetragen. Und dann kann ich im Zweifelsfall immer noch sagen, ja bitte, der Geschäftspartner hätte ins Handelsregister gucken können.
Da stehen alle drin?
Da stehen alle drinnen, mit denen er Geschäfte schließen kann, für und gegen die Gesellschaft. Und alle anderen haben mit der Gesellschaft nichts zu tun. Und damit bin ich draußen. Also es hat durchaus, wenn ich eine Personengesellschaft bin, OHG, KG, hat es durchaus wirklich noch einen darüber hinausgehenden Reiz und Vorteil, sich tatsächlich ins Handelsregister eintragen zu lassen. Und
das hört sich für mich an, dass wir mal bei Gelegenheit nochmal eine Folge machen zum Thema OHG und KG. Wann macht man das und was bedeutet das überhaupt alles? Weil ich so auch manchmal den Eindruck habe, also ich hatte das Glück, dass ich eine kaufmännische Grundbildung besitze und damit viele von diesen Dingen schon gelernt habe, bevor ich überhaupt mich selbstständig gemacht habe. Und einiges wusste und ich habe auch mal das Vergnügen gehabt, leider gibt es diesen Kurs nicht mehr, gab es mal. Es gab mal bei der IHK einen GmbH-Geschäftsführerkurs, Rechte und Pflichten des GmbH-Geschäftsführers.
Den gibt's nicht mehr.
Aha. Also ich habe letztens einen Kunden dem empfohlen und dann hat er gesagt, er hat da angefragt und hat dann zur Antwort bekommen, es gibt einen 3-Monats-Kurs, also über 3 Monate mit x Sessions, wo es darum ging. Und dann hat er gesagt, ja, ich will ja, weil ich ihm gesagt habe, das Ding war ganz toll. Ich war da einen Tag und die haben uns an einem Tag die wesentlichen Dinge einfach mal erzählt. Wann ist was und wie musst du dein Gehalt einstufen und darfst du Gewinnbeteiligung haben und wie ist das mit verdeckter Gewinnausschüttung und diesen ganzen juristischen und steuerlich relevanten Problematiken, die eintreten und die, wenn man jetzt nicht sowas schon mal hinter sich hat oder mit sozusagen in diese Rolle hineinwächst, sondern die einfach durch Gründung einer GmbH plötzlich auf diese Rolle hat, dann steht man da und weiß vielleicht gar nicht, was man alles macht oder wo man dann Jahre später Probleme bekommt und wenn es nur ein Jahr später ist bei der ersten Steuererklärung, wo dann plötzlich das Finanzamt sagt, ja, deine Provision, die du dir bezahlt hast, die ich verstehe als Flexibilität, werten wir als verdeckte Gewinnausschüttung an den Gesellschafter. Ja. Und plötzlich habe ich doppelt Probleme, ja. Und dieses leider, soweit mir bekannt, gibt es diesen Kurs nicht mehr. Also IHK, falls das jemand hört, bietet das mal wieder an. Das waren Juristen, die das einfach an einem Tag, ein Jurist oder zwei, die das an einem Tag erklärt haben. Und ich halte das also wirklich für eine tolle Sache, oder aber damals war es das, um einfach diese Hürden, die ja bei der GmbH möglicherweise auftreten, auch aus dem Weg zu räumen und auch zu verstehen, was das ist, selbst wenn man jetzt nicht gerade all diese Sachen weiß. Ja? Und, und bei anderen Sachen, OHG und KG, gilt ja das auch. Es gibt ja durchaus Gründe, solche Formen, sagen wir mal, in Betracht zu ziehen. Ja? Wenn man jetzt mehrere Leute hat, die sich beteiligen wollen, dann gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Die GmbH ist eine, dann gibt es eine, natürlich die AG, die kleine und die große, und dann gibt es die OHG, die KG, je nachdem, was man eben für eine Gesellschaftsform dann findet. Vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr. Und natürlich die Klassiker aus dem Ausland, die immer gerne genommen werden, ohne zu verstehen, was sie da kaufen, die Leute. Die Incorporated und die
Limited.
Und die Limited aus England. Und beide haben riesige Probleme in der Rechtsthematik und Steuererklärung, weil man plötzlich in einem anderen, weil man ja in einem anderen Land registriert ist. Und darüber können wir auch nochmal reden. Also wir haben noch ein bisschen Stoff, weil ich glaube, Rechtsformen sind spannend, weil der eine oder andere vielleicht sagt, mein Gott, muss ich das alles wissen, aber meine Erfahrung ist, man muss manches wissen. Oder wie zum Beispiel, wer ist überhaupt vertretungsberechtigt, kann ich ja am Handelsregister ebenfalls nachgucken.
Ja.
Und zum Teil ja auch die Transparenzpflichten der Unternehmen, die ja auch Dinge veröffentlichen müssen, sodass ich mir bei dem einen oder anderen Fall auch angucken kann, hat der Zahlen veröffentlicht, gewinnt, hat der überhaupt Gewinn, oder ja, wenn ich mich auf Sachen einlasse, wo ich vielleicht in Vorleistung gehe. Super. Dann, Frau Lemme, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Und an die Hörer, vielen Dank fürs Hören. Wir freuen uns darüber, dass das so Themen sind, die jetzt auf den ersten Blick zwar nichts mit Marketing zu tun haben, aber mit der Selbstständigkeit. Und ich denke, dass der eine oder andere da auch einen Nutzen draus sieht, zu verstehen, welche juristischen Themen das gibt. Weil für die meisten von uns, die werden nicht aus dem Gebiet kommen, ist das ja so ein bisschen wie, eigentlich kommt es einem immer so vor, dass sie einen alle ärgern wollen. Aber in Wirklichkeit sind das natürlich Ordnungsstrukturen und Regeln, die dazu dienen, dass das Geschäftsleben überhaupt möglich ist, ohne dass sie alles per Einzelvertrag regeln muss. Dann danke fürs Hiersein, und an die Hörer, danke fürs Hören und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.